Heute das zweite Mal zu Gast bei Behind the Sea, Ralf Gernold. Ralf kommt von der Deutschen Bahn und ist maßgeblich verantwortlich für den DB Navigator. Als wir das erste Mal gesprochen haben, da war gerade eine sehr große Überarbeitung durchgeführt. Also gerne auch nochmal in die alte Episode reinhören. Da haben wir natürlich erfahren, wie Ralf überhaupt in seine aktuelle Rolle gekommen ist und was er da so alles gelernt hat. Und heute geht es speziell um dieses Projekt. Wie managt man ein Projekt mit über 400 Leuten, das so eine große IT-Transformation mit sich bringt? Darüber haben wir gesprochen. Eine Sache, die maßgeblich bei mir hängen geblieben ist, ist, dass man durch MVPs Vertrauen der Stakeholder und auch der Endnutzer gewinnen kann, obwohl diese manchmal gar nicht notwendig sind. Also nicht immer braucht man einen MVP. In der Startup-Welt braucht man den eigentlich fast immer, um schnell Feedback zu sammeln und natürlich auch Geld einzusammeln. Das muss man vielleicht in der Corporate-Welt und später dann, wenn die Unternehmen erwachsen sind, nicht mehr so sehr. Man sollte diese MVPs aber trotzdem nahezu erzwingen. Und alles dazu gibt es gleich in der Episode. Also viel Spaß beim Zuhören mit Ralf Gernold zur digitalen Transformation bei der Deutschen Bahn. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ralf, willkommen zurück im Podcast.
Schön, dass ich hier sein darf.
Danke dir, Ich bin heute diesmal zu Gast bei euch. Du warst letztes Mal bei mir, war eine super Episode. Wer nochmal reinhören möchte in das Porträt, also wie du sozusagen in deine jetzige Rolle gekommen bist, wie sich das alles ergeben hat, was du dabei gelernt hast, der kann die Episode 122 nochmal anhören. Aber eine kurze Vorstellung trotzdem nochmal von dir. Wer bist du und was machst du heute?
Ja, Ralf Gernold. Was mache ich heute? Ich bin verantwortlich für die Vertriebssysteme der Deutschen Bahn. Das sind primär die Systeme, über die wir Tickets verkaufen und Services erbringen. Die meisten kommen über den Navigator und die Bahn.de damit in Berührung. Fairerweise ist da hinten ein sehr, sehr großes Hintergrundsystem, das nach unserer Rechnung im Umsatz das zweitgrößte E-Commerce-System in Deutschland ist. Insofern schon ein mächtiges und leistungsfähiges System, was da im Hintergrund wirkt.
Absolut. Also es ist wahrscheinlich jeder, der schon mal ein Ticket gekauft hat, zumindest online oder irgendwo in der App, der ist dann sozusagen mit euren IT-Systemen, mit euren Programmen in Verbindung gekommen.
Ob der Fahrgast, die Fahrgästin das möchte oder nicht möchte, da gibt es keinen Weg dran vorbei an der Stelle. Das heißt, Tickets werden ausschließlich über unsere Systeme ausgegeben. Mhm. Hat auch etwas damit zu tun, dass die auch dann natürlich geserviced und auch kontrolliert werden müssen. Mhm. Das heißt, das ist ein Teil, den können wir nicht einfach an jemanden anderen übergeben.
Ja, das macht Sinn. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, in unserer Episode auch kurz dieses Projekt angeschnitten, wie ihr das neue DB-Vertriebssystem sozusagen online gestellt habt. Das war ja sozusagen ein Swap, das darf man ja gar nicht merken, weil jede Minute, wie du gesagt hast, jede Sekunde eigentlich schon Umsatz dann sozusagen euch verloren geht. Kannst du noch mal kurz sagen, wie das Projekt hieß und was sozusagen das Ziel des Projektes war und ungefähr die Zeitlinie auch?
Also wenn man, das Projekt hieß Vendo und dieses Projekt hat das Ziel gehabt, quasi alle Vertriebssysteme, die wir im Personenverkehr besitzen, in einen sogenannten Greenfield-Ansatz. Das heißt, wir machen alles neu, wir nehmen nichts Altes, neu zu entwickeln und abzulösen. Mhm. Warum war das notwendig? Unser Vertriebssystem ist in den letzten 50 Jahren evolutionär gewachsen. Bedeutet, wir haben erstmal, heute würde man sagen, digitale Tickets im Reisezentrum eingeführt. Das heißt, wir haben diese komischen Selbstdrucker und gedruckten Tickets irgendwann mal abgelöst. Wir haben dann ein Reservierungssystem eingebaut. Dann im Jahr 2000 ist man auf die Idee gekommen, dass man auch Tickets über dieses damals noch sehr suspekte Internet verkaufen kann, mit übrigens der gleichen Attitüde, die wir auch damals von Bill Gates kennen. Mhm. Da haben auch keiner dran geglaubt, dass das funktioniert. Wir haben Automaten eingeführt. Wir haben, glaube ich, bedienen 350 Partner über Schnittstellen. Und last but least haben wir auch eine App. Und wenn man sich das technisch anguckt, dann sind das alles kleine einzelne Silos, mit denen wir zu tun haben, die nur sehr lose miteinander verbunden sind, und alles ist in einem großen Hostsystem geendet an der Stelle.
Okay.
Und wenn wir heute uns die Herausforderung der Digitalisierung anschauen, dann sind halt die Systeme zu alt, zu teuer, zu unflexibel, zu integriert. Insofern hat man sich dann vor 6 Jahren entschieden, einen sehr mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, im Rahmen der Digitalisierung wollen wir alles neu machen. Ja, okay. Also alles vom Scratch auf neu machen in einem System. Wir nennen das Omnichannel-System. Das heißt, auf jedem Kanal könnte ich, wenn es erlaubt ist, da gibt es immer auch ein paar rechtliche Restriktionen, alle Angebote entsprechend verkaufen an der Stelle.
Okay.
Und das haben wir aufgebaut, und uns, muss man auch ehrlicherweise sagen, in ein großes Abenteuer begeben in dieses Projekt. Und last but not least jetzt Ende letzten Jahres die Migration abgeschlossen. Mhm. Warum großes Abenteuer, ne, wenn man die Frage stellt? In so einem System, das ist so ein bisschen wie Altbausanierung. Das heißt, wenn man das neu baut, lernt man unglaublich viele Dinge kennen, Prozesse, Funktionalitäten, die man gar nicht mehr so im Kopf hat.
Denkmalschutz,
die man dann auf einmal wieder lernt und sich dann die Frage stellt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Mhm. Und wie das so in der Altbausanierung ist, wenn ich mal die Wand abmache und ich finde dahinter Schwamm, dann kann es auch noch mal aufwendiger werden und spannender werden. Und so ist es in dem Programm ehrlicherweise auch gewesen.
Okay. Du hast schon gesagt, Ende letzten Jahres bist du jetzt fast wieder ein Jahr rum, bist du zufrieden mit dem Projekt, mit dem Nachgang?
Das Spannende ist, wir sind jetzt ein Jahr weiter und es kommt mir persönlich vor, als wenn das schon 5 Jahre her wäre, weil auch wieder in dieser Zeit so viel passiert ist. Wenn man von außen drauf schaut, dann sind wir im Ganzen zufrieden. Warum sind wir im Ganzen zufrieden? Weil die erste Angst, und da gibt es ja auch in der Industrie schlechtere Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Das heißt nicht, dass die Leute schlecht gearbeitet haben, aber die haben die gleichen Komplexitäten zu erledigen. Hm. Wir haben das System live geschaltet und wir haben keinen Umsatz verloren. Das wäre erstmal die erste große Frage, die sich der Vorstand geschafft haben. Verkaufen wir Tickets und funktionierten das denn alles so, dass wir wirtschaftlich auf sicheren Füßen sind? Das haben wir erreicht.
Okay.
Wir haben einen zweiten Punkt erreicht, da sind wir, da schlägt mein technisches Herz sehr dafür. Wir haben es geschafft, ein sehr stabiles System nach draußen zu bringen. Das heißt, das System funktioniert und liefert und wir haben relativ wenige Störungen in einem komplexen System. Damit sind wir auch sehr zufrieden. Dann gibt es einen dritten Teil, das ist die Migration. Und insbesondere bei der App-Migration in Verbindung mit dem Deutschland-Ticket und der Verarbeitung der Alt-Tickets hat es schon Probleme gegeben. Und da haben wir nicht gewollt, ungewollt auch Fahrgäste in eine ungünstige Situation gewesen. Das hat damit zu tun, wir mussten uns entscheiden, forcieren wir quasi das Update der App.
Okay.
Muss man sagen, und zwar ohne, dass wir da eine Zustimmung einholen. Das ist für uns in einer gewissen Form notwendig gewesen, weil sonst hätten wir diese Migration nicht hinbekommen. Das führt aber dazu, dass es hat dazu geführt, dass Menschen quasi morgens aufgestanden sind. Die standen in der Münchner Bahn, sind die Kontrolleure vorbeigekommen. Und dann haben die eine neue App gehabt und die haben ihre Tickets nicht wiedergefunden an der Stelle. Ja, und dann, kommen die ersten Schweißperlen, kommt natürlich dann auch verständlicherweise der Ärger. Wir haben uns bemüht, dort viel zu kommunizieren und viel hinzubekommen, aber da hat es auch schon Hiccups gegeben an der Stelle. gut, jetzt nach einem Jahr sind die Hiccups ausgestanden, das war dann vorbei, aber also da hat es auch Situationen gegeben, wo wir sagen, jetzt in der Retrospektive sagen würden, das haben wir unterschätzt, das hätten wir besser machen können und besser machen müssen an der Stelle. Aber summa summarum haben wir es geschafft, das Altsystem abzulösen. Die Beschwerden über das neue System gehen zurück. Ja. Das war erwartet.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, das ist ja, so eine 2 bis 3 würde ich mir geben.
Okay, also noch ein bisschen selbstkritisch. Dennoch, kannst du kurz die Größenordnung uns geben, dass wir noch ein bisschen, bevor wir gleich dann auch so auf die Herangehensweise an das Projekt so ein bisschen tiefer reingehen, wie viele Leute waren da ungefähr involviert? Wie lange hat es von Start bis Finish gedauert? Nur, dass man weiß, was für ein großes Projekt da dahinter steht.
Also summa summarum waren in der Entwicklung und Konzeption bis zu 485 Menschen involviert in das Programm. Wir haben 6 Jahre dran gearbeitet an dem Thema.
Okay.
Und das war uns wichtig, das ist ein Teil, der aus meiner Sicht für Erfolg, Akzeptanz und Digitalisierung auch notwendig war. Wir haben die Verantwortung für dieses Programm vollständig selbst übernommen.
Okay.
Bedeutet, wir haben in einer agilen Organisation auf Basis von SAFe eigenverantwortlich, ohne starke Provider-Unterstützung, das selber auf eigenes Risiko gebaut. Und sind jetzt im Grunde mit der Organisation, und das ist so ein bisschen, fahren diese Organisation in dieser Größe weiter, weil man kann sich vorstellen, wenn man 6 Jahre etwas Neues entwickelt, baut man da auch einen etwas größeren Digitalisierungsstau aus für Dinge, die man in der Vergangenheit arbeitet, um jetzt quasi peu à peu neue Themen, auch neue schöne Themen und Weiterentwicklung immer wieder an den Start zu bringen.
Ja, verstehe. Okay, also ist schon, wie gesagt, 6 Jahre ist eine sehr, sehr große Timeline. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele Zwischenmeilensteine und Abhängigkeiten. Dann sagst du irgendwie knapp 500 Leute. Waren das alles interne oder auch externe?
50-50.
Also nochmal mehr Komplexität dadurch, dass man auch noch externe Personen hat, die man natürlich auch managt. Wie setzt man so ein Programm auf? Also wenn ihr jetzt sozusagen vor 6 Jahren hat dann irgendjemand sozusagen mal wahrscheinlich mal den ersten Stift auf das Papier gelegt und gesagt, das ist das Erste, was wir machen. Wie setzt man von vornherein ein Projekt so auf, dass es im Nachgang, jetzt warst du selbstkritisch, hast gesagt, eine 2 oder eine 3 gegeben hast, aber halt keine 5. Ne? Also ihr habt ja keinen Umsatz verloren. Also es war kein Fail, dieses Projekt, ganz im Gegenteil.
Nein, also das Projekt ist kein Fail, allein schon deshalb kein Fail, weil wir es bis zum Ende durchgezogen haben. Es ist ja kein Geheimnis, dass Projekte dieser Größenordnung auch mal gerne es nicht bis zum Ende schaffen. Und die Frage, wie setzt man das auf? Zum einen braucht man, glaube ich, eine digitale Strategie und ehrlicherweise auch eine Vision. Und man braucht auf der anderen Seite aber auch einen Konzernvorstand, der das mitmacht.
Okay.
Ja, also das ist ein Risiko, das ist ein Projekt, was über 6 Jahre geht, das ist eine Grundlage, um quasi im digitalen Wettbewerb quasi weiter mitmachen zu können. Aber das ist jetzt nicht etwas, wo man schnell einen Quick-Win rausziehen kann. Das ist der erste Teil. Ich glaube, und dann der zweite Teil, man braucht eine Anfangsphase mit sehr viel Optimismus und mit sehr viel Motivation und sehr vielen Menschen, die da mitmachen wollen. Man muss sich die richtigen Menschen aussuchen an der Stelle, die darauf Lust haben. Und man braucht, glaube ich, aus dieser Motivation eine erste Struktur, in der man dieses Programm kreativ aufsetzen wollte. Und so ist das auch losgestartet. Man hat das kreativ aufgesetzt. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen, ehrlicherweise. Und dann, wie sich das so gehört, über eine lange Zeit kommt man auf der Euphoriephase wie im guten Gartner-Hype-Cycle irgendwann mal an und stellt fest, dass das, was man sich dort vorgenommen hat, dass das deutlich schwieriger ist, als man gedacht hat. Das ist das Stichwort Altbausanierung. Und dann ist der zweite Teil, den man gewinnen muss in der Struktur. Das ist das, was wir gemacht haben, dass man sich dann erstens zu sich ehrlich ist, das ist ganz wichtig, und auch übrigens zu dem Haus ehrlich ist, also ja, quasi klar ausgibt, wo man steht und wo die Schwierigkeiten sind. Zweitens einen guten Plan entwickelt, wie wir jetzt das Programm zum Erfolg bringen wollen. Und dieser Plan basiert darauf, gerade im agilen Umfeld, dass man auch bei so einem großen Ablösungsprojekt, das kann man überlegen, da werkeln Leute 6 Jahre und dann geht's live. Dazwischen muss ja auch irgendwas passieren.
Klar.
Dass wir publikumswirksame Meilensteine quasi erfunden haben, hinter denen wir die Menschen versammeln können. Und einen dritten Teil, den wir gemacht haben, der im agilen Umfeld nicht so ganz so gut kommt. Wir haben auch sehr stark daran gearbeitet, dass wir unsere Pläne nachverfolgen können, also dass die Dinge, die wir uns in den PIs, in den Planungskonferenzen, auch in der Roadmap versprochen haben, dass wir auch uns darauf fokussieren, dass die kommen.
Okay.
Und wir haben uns auch sehr stark darauf fokussiert, dass wir eine sehr hohe Transparenz haben im Programm über Leistungsfähigkeit, über Produktivität, was kommt, was nicht kommt.
Hm.
Nicht, um jetzt Menschen zu kontrollieren und zu sagen, du arbeitest uns zu wenig, das interessiert am wenigsten, sondern damit wir insgesamt eine Übersicht haben, was für Impediments-Themen wir haben, die wir besprechen müssen und wie wir die lösen können.
Okay,
verstanden. Und dann, genau. Und wie haben wir das gemacht? Dadurch, dass wir einen Go-Live hatten, der sehr, sehr spät war, haben wir uns etwas auserlegt. Das ist sehr wahrscheinlich die längste Beta, die in diesem Leben je gemacht worden ist, weil die Beta-Phase ging über 3 Jahre.
Okay.
Und wir hatten 2 Dinge vor. Einmal brauchten wir die Beta-Phase, um publikumswirksam etwas zu liefern.
Mhm.
Die erste Beta-Phase war, dass wir sogenannte Cherries, das sind Funktionalitäten, die wir entwickelt haben, quasi noch in das Altsystem integriert haben. Einmal, um etwas für unsere Fahrgäste zu tun, aber auch auf der anderen Seite und im Haus und auch den Konzernvorständen zu sagen, da kommt auch mal was raus, die erzählen uns nicht, das kann ich anfassen, das gibt Erfolg. Und aber auch, um den 400 Leuten Erfolge zu geben, hinter denen wir uns versammeln können und die wir feiern können. Und das haben wir 3 Jahre lang durchgezogen. Wir haben erst Cherries rausgebracht, dann haben wir eine sogenannte interne Alpha-Beta gemacht, die war dann für Bahnmitarbeiter, die konnten das System nutzen.
Okay.
Das war nur semi-erfolgreich, weil die wenigsten Bahnmitarbeiter kaufen regulär ein Bahnticket.
Ja.
Ja. Aber das haben wir gemacht, um wieder zu zeigen, dass wir etwas können. Dann haben wir eine Closed-Beta gemacht, dann haben wir eine große Beta gemacht und dann haben wir eine Open Beta gemacht über 3 Jahre mit großen Communities, aus denen wir wieder Feedback aus dem Markt und von den Leuten geholt haben, wie sie das finden, was wir verbessern können, aber auch um immer wieder uns einmal zu zeigen, dass das, was wir bauen, auch tatsächlich funktioniert und auch performant funktioniert und um auch dem Haus wieder zu zeigen, ihr könnt uns vertrauen, das, was die bauen, das geht wirklich. Das ist da, das können wir anfassen.
Okay.
Und dann war es quasi für einen Live-Gang von den, nicht von der App, zum Beispiel für Web und für die anderen Kanäle, war es sehr, sehr einfach, weil eigentlich war das Ding schon seit über 1,5 Jahren durchgetestet und wir wussten, Betrieb und diese anderen Geschichten funktionieren.
Okay. Musstet ihr diese Zwischenschritte einbauen im Sinne von, um das auch wirklich zu testen, oder konntet ihr das ja eigentlich theoretisch auch anders testen und habt das eingeführt wirklich als eher so Kommunikation, als Zuspruch, dass die Leute was sehen? Also war das mehr ein Thema, was man machen musste, um auch eben Motivation zu zeigen und natürlich trotzdem auch mal ein Go-Live zu haben zwischendrin? Oder hätte man theoretisch auch bis zum Schluss warten können und dann alles live gehen?
Also unsere Erfahrung in diesem Programm und mit den Menschen, die wir haben, wir arbeiten ja agil, sehr eigenbestimmt an der Stelle, war, wenn wir keine kurzfristigen Ziele hatten in Form von 3 Monaten, wo wir gesagt haben, das wollen wir erreichen, das zeigen wir der Welt daraus und das müssen wir bringen, sondern wir das alles auf die lange Bank schieben, muss mal in 6 Jahren fertig sein.
Ja.
Ist unsere Erfahrung, dass das Zweitere nicht geklappt hat.
Okay.
Sondern das Programm ist dann stark, wenn es ein greifbares Ziel hat in der Nähe, dann ist es unglaublich leistungsfähig. wir haben festgestellt, wenn wir diesen Druck des Live-Gehens nicht haben, dass wir uns dann auch mal gerne in Diskussionen künstlicherer Natur dann quasi vergeben, sehr viel Dinge für Konzeption und Abstimmung benutzen, nicht mehr so entscheidungsfreudig sind und dass wir an Produktivität verlieren.
Okay, also auf jeden Fall ein Best Practice ist, und es kommt ja so ein bisschen auch aus dieser, ja, aus dieser Tech Silicon Valley Entwicklung, dass die Leute gesagt haben, okay, ich will ein Produkt bauen und ich möchte früher einen Markt. Da hat man ja gar kein anderes Produkt vorher. Das heißt, man muss sich selber das gar nicht zeigen. Man muss es sich zeigen, weil man halt schon mal erstes Feedback und erstes Geld wahrscheinlich auch braucht oder Investoren etwas sehen will. Wenn ich jetzt nicht in so einem Setting bin und nicht jeder ist in so einem Startup-Setting logischerweise, dann ist es, macht es auf jeden Fall Sinn, das künstlich zu erzeugen. Genau. Also zu sagen, okay, wie simuliere ich das? Also was brauche ich in 3 Monaten, um wieder Geld zu kriegen sozusagen von meinen Investoren oder von meinem Konzernvorstand, was jetzt nicht dringend notwendig ist, aber...
Genau, und wichtig, sich auch Feedback vom Markt zu holen. Also Feedback für dich von den wirklichen Kunden. Wir können uns ja hier... Ich nenne hier, wir sitzen in der Europa-Allee, ich nenne das hier immer so ein bisschen unser Elfenbeintum. Wir können sehr viel ausdenken, was der Kunde gerne von uns haben wollen, aber so viele Kunden treffen wir im Leben gar nicht. Ja. Und deshalb hilft es, sich dieses Feedback zurückzuholen und gespiegelt zu kommen, was die wirklichen Bedürfnisse sind. Und gleichzeitig, und das ist der dritte Teil, das geht bei unserem Produkt besonders gut, weil das einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad haben. Ich kann das aber auch mal meinen Freundin, meiner Frau, meiner Familie, meinen Kindern, wem auch immer zeigen und kann sagen, das habe ich gebaut. Stimmt. Und das macht unglaublich viel aus. Also dieser Stolz auf das Produkt. Und das kann man nur, wenn man etwas rausbringt und das zeigen kann. Und das motiviert dann wieder, sich dann noch mehr oder gemeinschaftlich darum zu kämpfen. So ist das ja ein bisschen wie im Sport, in der IT immer. Es ist immer auch ein kleiner Kampf, etwas fertig zu kriegen, das produktionsreif zu bekommen. Das, gerade wenn man live geht, fordert das oft nochmal einen extra Einsatz, den man bringt an der Stelle. Und diesen dann auch für das Programm und für die Menschen hier spürbar zu machen, ist ganz wichtig.
Ja, finde ich sehr gut. Wie wichtig ist dann eigentlich noch quasi den hinteren Teil, also hinter den ersten Meilensteinen, wirklich detailliert zu planen? Muss man das überhaupt noch machen oder reicht dann wirklich, wie du am Anfang gesagt hast, so diese Vision und Motivation und dann hangelt man sich sozusagen agil von Meilenstein zu Meilenstein.
Also wir planen 3-stufig. Wir planen einmal große Meilensteine, das sind das sind im Grunde genommen die Themen, hinter denen ich Menschen versammeln kann, mache eine Reisebegleitung oder verkaufe eine Bahncard 100 oder baut Alltagsmobilität, verkauft international Tickets. Das sind große Meilensteine. Wenn man aber genau hinschaut, dann ist das, was wir genau dort machen, gar nicht definiert, sondern das sind Dinge, die wir uns vornehmen. Dann haben wir selber eine zweite Planung, das nennen wir so die 3PI-Planung. Das heißt, da haben wir schon eine feinere Idee, was wir dort machen wollen, in welcher Reihenfolge wir Dinge angehen wollen, ist auch notwendig. Weil viele Dinge laufen ja quasi parallel. Die Vorbereitung des nächsten PIs läuft immer während der quasi der Entwicklung des kommenden PIs. Das heißt, da braucht man so eine leichte rollierende Planung, die wir haben. Die ist dann eher grob. Und dann gibt es die Feinplanung quasi für den PI selber. Und auch dort braucht man hier eine relativ große Resilienz, weil die Welt, in der wir uns bewegen, ist halt volatil. Das heißt, es passieren viele Dinge, die Einfluss auf die Planung haben. Das können Fehler sein, die auftreten. Das können sein, dass jetzt noch mal schnell Wartungsdinge nachgezogen werden. Es kann sein, es gibt rechtliche Anforderungen, die von außen über die Juristen reingekommen sind. Da braucht man eine gewisse Resilienz in der Planung dazu. Das heißt, wenn wir was gelernt haben, wir können uns wirklich so viel Mühe geben, wie es kommt. So eine Planung treffen wir in der Regel im PI so für 80%, weil es so viele Ausnahmen, also so viele Einflüsse von außen gibt, die wir haben. Und das ist aber auch okay, wenn man damit umgehen kann. Also damit muss man umgehen können, das ist okay und das muss man so ein Stück weit hinterlegen in den Dingen, die man macht. Und am Ende des Tages Und das ist, glaube ich, das, was wir auch festgestellt haben in dieser Geschichte. Die 100%-Lösung ist komischerweise immer das, was das Haus gerne hätte, aber fairerweise nicht das, was der Kunde bemerkt.
Ja, das stimmt. Ja, dafür ja das Feedback. Okay, von den knapp 500 Leuten, waren die auch alle Vollzeit in dem Projekt?
Also, ich würde sagen, 400 sind Vollzeit, 85 sind Teilzeit. Wenn man mich persönlich fragen würde, ich glaube nicht, bis auf ausgewählte Spezialrollen, dass Projektteilnehmer müssen mindestens 3 bis 3,5 Tage in einem Projekt arbeiten, sonst sind sie in meiner Welt nicht produktiv.
Verstanden, ja.
Weil ich glaube auch, dass man in diesen 3,5 Tagen sich vollständig auf ein Programm, auf ein Projekt fokussieren muss und das nicht neben noch 20 anderen Themen machen kann.
Ja, macht Sinn, ja. Habt ihr da auch so ein richtiges Organigramm gemalt, mit wie die Organisation aussieht? Weil ich meine, das ist ja fast wie ein eigenes Unternehmen.
Also wir haben ein richtiges Organigramm dafür gemalt, wie das aufgebaut ist. Das ist aber eine sehr lebende Organisation an dem Punkt, wo wir auch nicht alles, also es ist keine Prozessablauforganisation, sondern es ist eine Projektorganisation, da ist viel Bewegung drin. Mhm. Und wenn man es ehrlich ist, haben wir sogar ein kleines eigenes Personalmanagementsystem, was wir benötigen, um diese ganzen Laden und diese Aufwände irgendwann verwaltet zu bekommen. Das ist, glaube ich, wesentlich. Ich glaube, das Zweite, was auch wesentlich für so eine Programmorganisation, gerade in der heutigen Zeit, wir arbeiten da sehr, sehr ebenerdig miteinander. Also es gibt überall Hierarchien, ja klar. Aber wenn wir uns bewegen, dann versuchen wir uns hier immer nur ausschließlich auf Augenhöhe zu bewegen. Okay. Oder meine Rolle ist primär, dass ich sowohl mit dem Vorstand, aber auch mit dem Entwickler quasi auf Augenhöhe kommunizieren darf. Und quasi den einen muss ich verstehen und dem anderen muss ich so erklären, dass er mich versteht an der Stelle. Und das ist dann quasi dann meine Aufgabe, und die Übersicht zu bewahren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber am Ende des Tages wird Digitalisierung durch Menschen gemacht. Ja, also, und es geht darum, die Menschen so zu enablen, dass sie hier Spaß an der Freude haben und dann auch eine gute Performance abliefern können.
Sehr cool, ja. Wie seid ihr denn gestartet? Weil ihr seid ja wahrscheinlich nicht so gestartet, dass ihr gesagt habt, okay, wir brauchen da mal 480 Leute in der Orga, los geht's, jetzt holen wir die uns alle und dann starten wir, sondern ihr seid wahrscheinlich gestartet und dann ist die wahrscheinlich in den ersten Monaten, ein, zwei Jahren auf diese Größenordnung gewachsen, oder? Weil man gemerkt hat, was man alles braucht. Oder konnte man es vorher schon feststellen?
Ja, ich würde sagen, die Programmgröße ist evolutionär gewachsen an der Stelle. Also man ist irgendwann mal in einem kleinen Team, Kernteam, die das Programm aufgesetzt haben, mit 30 Leuten gestartet. Dann ist der Laden quasi auf 250 Personen hochgerampt worden. Dann hat man quasi 2 Jahre gearbeitet.
Ja.
Hat dann, ich nenne das mal eine Inventur gemacht, was man erreicht hat und was man nicht erreicht hat, und hat dann quasi auf dieser Basis eine neue Planung gemacht.
Okay, verstanden.
Und Inventur heißt einmal, ist ein agilen Projekt gar nicht so einfach. Wie groß ist denn eigentlich mein Scope? Also wie groß ist der Gesamtberg, den ich abarbeiten sollte? Das haben wir uns dann einmal vorgenommen. Und dann haben wir uns die Frage, wie organisieren wir uns am besten, damit wir das tun? Und wie viele Menschen benötigen wir aus der Organisation, um das auch bewerkstelligen zu lassen. Dann haben wir noch ein paar zusätzliche Entscheidungen getroffen und haben gesagt, für so einen Konzern ist das dann schon eine große Entscheidung. Wir lösen mal Abteilungsgrenzen auf, sondern wir schaffen jetzt tatsächlich eine Ablauforganisation, wo wir kulturell alle miteinander, egal woher die Person kommt, intern, extern, Abteilung, völlig wurscht, auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten.
Okay.
Und haben dann uns überlegt, wir sehen noch ein paar Governance- und Steuerungsfunktionen aus, damit wir diesen großen Laden auch in irgendeine Richtung steuern können. Und dann haben wir diesen Plan gemacht, sind damit zum Konzernvorstand gestiefelt, haben ihnen erklärt, was wir vorhaben, haben noch ein bisschen diskutiert, ein halbes Jahr. Und dann sind wir so losgelaufen und dann haben wir in den großen Meilensteinen diesen Plan nicht abgefahren, aber wir haben die Meilensteine erreicht, das war uns wichtig. Und alles andere, was wir geplant haben in der Zeit, ist auf jeden Fall anders gekommen.
Okay.
Und ich glaube, diese Flexibilität, die muss man sich behalten, zu sagen, ich bin durchaus in der Lage zu reagieren. Mhm. Aber die großen Meilensteine, das, was ich versprochen habe, sowohl zum Kunden als auch in das Unternehmen, das halte ich.
Ja.
Weil ohne dieses Vertrauen kann man in so einem großen Programm nicht arbeiten, weil fairerweise gehen ja schon die ein oder anderen Euros da,
na klar,
werden da ja verbraucht an der Stelle. Und da braucht man gute Stakeholder, die ein sehr großes Vertrauen haben, dass man das, was man tut, richtig ist. Und man muss das Vertrauen zurückzahlen, indem man das, was man verspricht, dann auch liefert.
Das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, dass diese großen Meilensteine trotz aller Agilität natürlich Vertrauen schaffen. Warst du selber der Programmleiter von dem Projekt oder von dem Programm, oder hattest du nochmal jemanden, der Vollzeit oder die Vollzeit dann sozusagen das ganze Programm übersehen hat?
Also wir sind in der Programmleitung zwischenzeitlich meistens zu zweit und manchmal auch zu dritt gewesen an der Stelle. Und wir haben eigentlich eine Aufteilung. Ich komme mehr aus dem methodischen, finanziellen und technischen Teil. Das ist quasi mein Teil. Der Produktteil, das hat dann Kollegen und Kolleginnen von mir ansprechend gemacht. Und so haben wir ergänzt. Dieses Programm ist ja jetzt nicht nur ein Produkt, was wir nach außen bringen, sondern das hat auch auf meine Linienorganisation, die das Ganze dann übernimmt, auch Auswirkungen, auch organisatorische Auswirkungen.
Ja.
Und es war notwendig, beide Rollen zu machen, so aus folgendem Grund. Die Kollegen und Kollegen, die das sogenannte Bestandssystem gemacht haben, die haben einen Mörderjob gemacht und die haben auch übrigens, die lieben auch übrigens ihr System an der Stelle.
Mhm.
Und auch denen muss, und das Gleiche gilt auch für die Leute, die das betreiben mussten. Und das war wichtig, sowohl den Betrieb und diese Menschen gemeinschaftlich zusammenzubinden, damit wir das überhaupt in den Betrieb bekommen und Widerstände dort auflösen. Und das geht am leichtesten, wenn man beide Rollen hat. Wenn man jetzt nur Programmleiter ist und man stößt dann auf eine Linienorganisation, dann ist man da vielleicht in der Linienorganisation dann doch zu weniger Kompromissen bereit, als wenn jetzt man beide Rollen hat an der Stelle. Deshalb habe ich beides gemacht, aber beide Rollen waren Vollzeit, aber es war eine spannende Zeit, so will ich das mal nennen.
Cool. Hey Ralf, das war echt spannend, mal da ein bisschen tiefer reinzutauchen. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Jahr lang drauf gewartet seit unserem letzten Interview und dachte mir, das müssen wir auf jeden Fall mal noch machen. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du vielleicht noch sagst, so mitgeben möchtest, Best Practice technisch, oder waren die Fragen
gut? Ich könnte vielleicht noch ein bisschen Spoiler geben, was noch kommt.
Ja, genau.
Also die Frage, wir haben jetzt eine Plattform gebaut und würden sie weiterentwickeln. In diesem und im nächsten Jahr haben wir quasi zwei, glaube ich, ganz spannende Meilensteine vor. Einmal sind wir mit den anderen Railway Partners in Europa unterwegs, quasi einen europäischen Verkauf und ein europäisches Netz aufzubauen. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, kann man demnächst dann auch Tickets aus Irland oder aus Schweden oder aus Portugal kaufen. Wenn man ein bisschen nach 26 schaut, dann sind wir sehr wahrscheinlich in der Lage, dann auch quasi diese Dinge als sogenannte Reisekette miteinander zu verbinden. Das heißt, ich könnte Warschau-Barcelona zum Beispiel buchen oder Warschau-Lissabon und dann kriege ich quasi alle Tickets ausgebaut.
Ja, das ist cool.
Das ist ein total spannendes Projekt, weil es europäisch ist mit all dem, was man sich so aus Europa kennt. Dahinter, da arbeiten wir dran. Und eine zweite Geschichte, die wir jetzt auch in diesem Jahr, Ende dieses Jahres bringen würden, ist quasi die Mikromobilität, also die Anschlussmobilität. Wie komme ich jetzt die ersten 500 oder 600 Meter zur Bushaltestelle, zur U-Bahn, zur S-Bahn oder sonst wohin an der Stelle? Das heißt, wir haben uns, für die, die aufpassen, die sehen schon so die ersten Pflänzchen im Navigator, aber wir haben quasi neben der europäischen Mobilität auch vor, quasi Demand-Mobilität und Shared Economy, also Roller, haben wir noch? Bikes, wie konnte ich das vergessen? etc. quasi jetzt auch in das Produkt zu bringen und miteinander zu finden, dass das dann immer noch eine größere Mobilitätslösung wird. Cool. Insofern gibt es da, glaube ich, im Großen und im Kleinen lohnt sich es immer mal reinzugucken. Ja. Jeden Tag entwickelt sich irgendetwas weiter an dem System und da freuen wir uns drauf.
Cool, dann bin ich gespannt, was 2025 noch kommt und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens dann wieder in einem Jahr beim nächsten Gespräch. Danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Super, das freut mich und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, auch Spaß dabei hatten. Wie gesagt, wir versuchen natürlich immer von unseren Gästen nicht nur zu porträtieren, wie die Leute da hingekommen sind und was sie dabei gelernt haben, sondern auch inhaltlich immer mehr reinzusteigen und mit Stammgästen wie mit dem Ralf auch einfach mal über einzelne Projekte, Programme zu sprechen, wie die Personen diese managen und wie diese dann schlussendlich auch erfolgreich werden oder eben was man dabei auch alles noch so lernen kann. Gebt uns gerne Feedback. Ihr könnt jede einzelne Episode auf Spotify kommentieren. Ich schaue da auch regelmäßig rein, aber viel einfacher ist es, wenn ihr einfach auf Ralf und auf mich direkt zukommt. Ihr könnt uns auf LinkedIn schreiben oder in den Shownotes unten mal schauen, was da für Kontaktadressen genannt sind. Der Podcast ist nur möglich, weil ich natürlich noch einen anderen Job habe. Das ist ja hier mehr ein Berufshobby. Insofern schaut auch gerne mal bei atreus.de vorbei. Speziell, wenn euch die Fragestellung rumtreibt, ob ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt. Interim Management ist hier das Stichwort. Sprich, kommt da gerne auch mal auf mich zu. Wir können ja mal einen Sparring machen und vielleicht helfe ich euch auch in diesem Gespräch schon etwas weiter und ihr findet dann doch was intern oder im eigenen Netzwerk. Oder wir helfen euch mit unserem Talentpool. Das kommt auch gar nicht so selten vor und kann auch eine gute Möglichkeit sein, um eben Ressourcen ins Unternehmen zu bringen oder eben auch Kompetenzen zu holen, die man eben nur für eine gewisse Zeit braucht. Ralf, ich freue mich aufs nächste Gespräch und dir noch einen schönen Tag.